Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Journalistin und Podcasterin Jasmin Embarek, Journalistin, Redakteurin bei Zeit Online, Podcasterin auf verschiedenen Formaten. Ihr Podcast bei Zeit heißt, gut, jetzt habe ich es aufgeschrieben, da steht's, ehrlich jetzt. Und aber auch regelmäßig zu hören auf der Podcast-Schiene von Apokalypse und Filterkaffee. Jasmin Embarek, herzlich willkommen, schönen
Hallo,
guten Tag.
Hallo, freut mich.
Wir sprechen über die Themen des Tages und Fragen, die da so aufkommen. Da wird es unter anderem auch gehen um eine große Studie zur Zufriedenheit der Menschen am Arbeitsplatz, eine internationale Vergleichsstudie. Kleiner Hinweis schon mal, da sackt Deutschland ab in der Zufriedenheit. Und da gibt es zum Beispiel so Fragen, und die kriegen Sie jetzt mal hier zum stellvertretenden Beantworten für uns alle, die uns jetzt hier gerade zuhören. Also, gestern haben Sie folgende Gefühle, haben Sie die verspürt? Stress?
Nein.
Wut?
Nein.
Traurigkeit?
Jein.
Jein, okay. Da muss ich jetzt natürlich nachfragen, wenn ich darf.
Eher politischer Weltschmerz, der dann die Arbeit beeinflusst im Journalismus zwangsläufig, aber hatte weniger mit dem Arbeitgeber zu tun.
Okay, das ist doch gut. Das hört man gerne in der Personalabteilung bei der Zeit.
Genau.
Ich kann ja mal die Zahlen dazu sagen, wie die Deutschen das beantwortet haben. Also bei Stress sagen 41% ja. Da ist man im europäischen Vergleich so im Mittelfeld, Platz 13 von 28. Bei der Wut sind es immerhin 17%, auch so ein Mittelplatz, Platz 15. Und Traurigkeit sagen 18%. Also,
Schon betrübende Zahlen.
Ja. Ich frage Sie dann auch gleich nochmal, ob Sie gerne gedient hätten in der Bundeswehr. Ich kann Ihnen dazu sagen, meine Damen und Herren, bei Jasmin Embarek fällt das aus zwei Gründen aus. Erstens ist sie, und so war das ja damals noch, eine Frau. Und zweitens, Jahrgang 1999, also als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, da waren Sie schon safe raus aus der Fragestellung.
Ja.
Okay. Es ist aber ein Thema, und das ist unser erstes Tagesthema heute im Deutschlandfunk Kultur Studio 9, weil nämlich der Verteidigungsminister über die Wiedereinführung eines Wehrdienstes nicht nur nachdenkt, sondern er legt jetzt auch was vor. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir schauen auf die Themen des Tages heute mit Jasmin Embarek von Zeit Online und schauen auf ein Thema, das heute die Nachrichten schon bestimmt hat in der Ankündigung, nämlich, dass es was geben wird. Eine Idee, wie der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sich vorstellt, wie es eine künftige Verpflichtung für junge Menschen geben könnte, wieder zur Bundeswehr zu kommen, um es mal so zu formulieren. Jasmin Embarek, das soll eigentlich erst heute Nachmittag passieren, aber Sie haben auf Ihrem Telefon schon etwas, nämlich wie es aussehen könnte.
Ja, es gibt ein internes Papier, das rumgeht, und da soll es nämlich nicht Wehrpflicht, sondern Wehrdienst heißen, und das setzt auf Freiwilligkeit anscheinend, und es gibt verschiedene Kriterien. Also erstmal müssen Männer im wehrfähigen Alter einen Fragebogen ausfüllen anscheinend, und dann wird das dann ausgewählt, welche Qualitätsmerkmale gut genug sind, und die Leute werden dann gefragt, und es ist sozusagen ein freiwilliges Modell, und das teilt sich in zwei verschiedene Dienste auf. Einmal ein 6-monatiger Grundwehrdienst oder eine Verpflichtung für bis zu 23 Monate. Also sehr schwedisches Modell und setzt vor allem auf Freiwilligkeit.
Aber man möchte einfach erstmal so einen Überblick haben. Man möchte möglichst schnell sozusagen zugreifen können auf die jungen, wobei das wäre schon mal eine Frage, jungen Männer oder jungen Menschen?
Frauen dürfen auch, aber in dieser sozusagen Pseudomusterung, also diese Fragebögen sind jetzt erstmal nur Männer verpflichtend aufgelistet.
Interessant, ist das noch zeitgemäß?
Ich weiß nicht, also ich würde sagen nein, weil ich finde, es gibt auch genug Frauen, die da, glaube ich, einen Willen zeigen, aber vielleicht liegt das auch am konservativen Zahn der Zeit. Wer weiß das schon.
Es ist wahr. Halten Sie das denn für eine gute Idee eigentlich? Also einen Wehrdienst wieder einzuführen in einer, klingt ja jetzt nach einer sanften Form, aber ja doch irgendwie in einer Pflichtform.
Ich glaube, eine westliche Gesellschaft, die Frieden gewohnt ist und das Privileg hat, das zu haben, die daran zu erinnern, dass das ins Wanken geraten kann und warum Sicherheit garantiert wird, auch durch die Bundeswehr, das kann man damit schon vermitteln. Also, dass man die Leute damit konfrontiert und zumindest sagt, hey, es gibt diese Option und vielleicht gibt es da Menschen, die sagen, ach stimmt, das könnte auch eigentlich ein Berufsweg für mich sein. Das finde ich eigentlich ganz gut und gerade auch mit Blick auf die außenpolitischen Ereignisse notwendig. Das wäre irgendwie, glaube ich, vermessen zu sagen, nee, das brauchen wir uns nicht mit befassen und das ist irgendwie unfair gegenüber den jungen Generationen. Weil, dass das nochmal wiederkommen könnte, war eigentlich ziemlich klar. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit 16 selber darüber nachgedacht, zur Bundeswehr zu gehen.
Aha, aus welchen Gründen?
Das waren zwei Gründe. Erstens, wenn man mal Berufssicherheit betrachtet aus einer jungen Perspektive, dann ist sie auf jeden Fall da, auch mit einem Gehalt, mit dem man gut leben kann. Und ich finde, die Bundeswehr ist politisch durchaus tendenziell eher rechts ausgeprägt und man ist sich nicht sicher, wie viele von denen rechts sind. Und ich glaube, eine demokratisch durchgewachsene Bundeswehr würde auch dieser Gesellschaft ganz gut tun. Und das würde ja mit so einer halben Pflicht am Ende des Tages vielleicht eher passieren. Und ich habe mich da auch so als, keine Ahnung, als Frau schon mal gesehen, ja.
Ja, sehr gut. Ich meine, das ist natürlich wirklich idealerweise die Idee. Es gibt ja diesen alten Begriff des Staatsbürgers in Uniform. Also, dass man eben sagt, das ist kein in sich geschlossener Kreis mit allen Problemen, die dann auftreten können. Ja, auch so, also, dass man bestimmte Menschengruppen vielleicht mehr anzieht als andere, dass sich da Radikalisierung festsetzen können. Das wäre möglicherweise ein Nebeneffekt. Die Frage ist natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund all dessen, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, Stichwort Corona, aber auch ganz aktuell, Wahlverhalten junger Menschen bei der Europawahl, könnte man sich fragen, darf man das jetzt einer jungen Generation eigentlich auch nochmal zumuten, der man schon einiges zugemutet hat?
Ich finde, jede Generation hat so ihre Probleme und das könnte man auf jede Generation übertragen. An den Wahlergebnissen sehen wir ja auch, dass das nicht alles Linke sind. Ne? Also ich glaube, dieser Nationalgedanke scheint ja bei einigen jungen Menschen auch da zu sein.
Wie steht eigentlich die AfD zu dieser Wehrpflichtgeschichte?
Das weiß ich nicht, weil ich mich...
Ich wollte noch nachschauen. Vielleicht, Jenny, können wir das nochmal gerade... Weil ich finde nämlich das echt interessant, weil das ist ja an sich ein sehr klassisch konservatives, politisch rechts verortetes Anliegen. Ne?
Ja, total. Und wenn wir uns auch anschauen, wie viele junge Menschen die Union wählen, die war übrigens auch 2017 bei der Bundestagswahl schon stärkste Partei bei den unter 25-Jährigen. Das heißt, ich glaube, dieser konservative politische Gedanke und dieses große Feld unter Jugendlichen, wo man das zumindest einmal platzieren kann und gucken kann, was ist die Reaktion, wo man mit beiden Seiten rechnen kann. Diesen Moment haben wir gerade und es können junge Leute ja auch diskutieren. Also man kann sich auch politisch dagegen aussprechen und zeigen, dass man nicht dafür ist. Aber ich finde dieses Argument, okay, es war jetzt Pandemie, so ein bisschen ausgelutscht im Sinne von außenpolitische Strategien und Sicherheit gewähren muss man ja trotzdem irgendwie und das betrifft ja dann auch unsere Generation.
Also ich habe gerade gehört, also es die AfD zu dieser Frage, ne? Die AfD steht für die Wehrpflicht, hat es im Grundsatzprogramm die Wiedereinführung, also das passt und wenn man sich das mal politisch anschaut, auch die Union, die CDU hat sich ja in ihrem neuen Grundsatzprogramm, das jetzt gerade verabschiedet wurde, auch wieder in die Richtung Wehrpflicht bewegt, nachdem es ja schon bei Annegret Kramp-Karrenbauer diese Idee einer allgemeinen Dienstpflicht gab. Da haben wir also Pistorius, wir haben die Union, wir haben die AfD, ich vermute mal nicht in Regierungsverantwortung, demnächst aber ja doch als starken politischen Faktor. Das heißt, die könnte eigentlich kommen, wäre da bloß nicht weite Teile der SPD, der Grünen und der Liberalen, die das für keine gute Idee halten.
Ich finde ja eigentlich, dass Pistorius Ansatz, das in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und sozusagen von konservativen und rechten Kräften zu entziehen, das Thema, um sozusagen es fast apolitisch zu machen, weil es alle betrifft, eigentlich einen guten Ansatz. Und ich glaube, mit Blick darauf, wie die Grünen sich unter anderem auch zur Ukraine und Waffenlieferungen äußern, dann gibt es auf jeden Fall genug nicht-pazifistischen Boden, auf dem man das so werfen kann.
Wobei eine Frage stellt sich da, finde ich, noch gesellschaftlich insgesamt. Also die Frage, wofür haben wir Manpower, wofür haben wir Menschen? Und wir stellen fest, die fehlen ja überall, an allen Ecken. Wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben zu wenig Menschen, die Solarpaneele auf Dächer schrauben, um nur zwei Bereiche zu nennen. Im Pflege- und Gesundheitsbereich haben wir zu wenig Menschen, was ja interessanterweise immer so ein kommunizierender Röhrenbereich war, als es noch die Wehrpflicht gab, weil es ja eben dann auch den Zivildienst gab. Ja. Und das finde ich halt schon interessant, weil es im Kleinen nochmal die große gesellschaftliche Debatte zeigt, wie viel Energie, Zeit, Geld, Menschenkraft stecken wir in die Sicherheit und wo fehlt die dann an anderer Stelle?
Naja, also ich glaube, dass man das gut fusionieren kann, dass man beide Ideen jetzt in die Gesellschaft setzt, um sozusagen auch zu zeigen, okay, welche Berufsmöglichkeiten gibt es. Und daraus resultiert ja auch wieder die Frage, wie gut wir Berufe bezahlen, warum es nicht attraktiv ist, warum da so viele Menschen fehlen. Ich glaube, das zusammenzubringen und dabei aber ein bisschen mehr Menschen zu gewinnen, die eventuell einen Wehrdienst leisten wollen, das ist, glaube ich, so die große Idee, die bei Pistorius dahinter steckt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
Ist ein bisschen wie bei der Organspende, ne? Ja. Also man muss letztendlich zeigen, dass man verfügbar ist. Ich kann mich noch erinnern, früher war immer ein Argument, naja, da kannst du kostenlos einen LKW-Führerschein machen. Ich glaube, wenn man kostenlosen die Idee kam jetzt auch schon auf, kostenlos Führerschein machen angesichts der Führerscheinpreise. Liebe junge Leute, das kann sich durchaus lohnen, aber es gibt auch andere wichtige gesellschaftliche Bereiche. Wir werden schauen. Wir haben jetzt gerade schon mal dank Jasmin Embarek einen kleinen Einblick bekommen aus dem geleakten Papier, das dann am Nachmittag von Boris Pistorius ganz offiziell vorgestellt wird. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages und Sie haben ja schon erfahren, Jasmin Embarek ist nicht das Problem, wenn wir über Arbeitszufriedenheit sprechen. Aber wenn wir auf die Gesamtzahlen schauen und die sind heute rausgekommen, das ist eine Erhebung einer Unternehmensberatung Gallup, die das regelmäßig macht, also die Arbeitszufriedenheit weltweit zu vergleichen, dann kriegen wir für Deutschland relativ Dramatische Zahlen. Nur noch 45% fühlen sich zufrieden und zuversichtlich. Das sind 8 Prozentpunkte weniger noch als im letzten Jahr. Stresslevel ist nach wie vor hoch. Zwar ein bisschen weniger, also eine leichte Erholung, aber liegt auch bei 41% der Berufstätigen, die sich gestresst fühlt, weit über dem europäischen Durchschnitt. Soweit erstmal die Zahlen, Jasmina Mbarek. Und jetzt die Frage, könnte natürlich sein, dass das auch so ein Trend ist. Ne? Also wenn man, ich kenne das so im Journalismus, diese immer mehr zunehmend Aussagen, wo man das Gefühl hat, alles wird immer schlechter. Und vielleicht neigen auch Menschen dazu, dem gerne mal so nachzugeben. Ja, früher war es besser. Könnte das sein?
Ich glaube, das ist in akademisierten Berufsfeldern, glaube ich, so. Also dieser Trend, diese Work-Life-Balance und auch sich selbst erlauben zu wollen, selbst zu bestimmen, wie man seinen Tag strukturiert und diese Freiheit und dieser Wunsch, der dahinter steht. Aber ich glaube, für einen Großteil der Leute gilt das gar nicht. Also ich glaube schon, dass die Faktoren der letzten Jahre dazu führen, dass Leute zunehmend das Gefühl haben, sie können nicht mehr autonom über ihren Alltag entscheiden. Arbeit nimmt sehr viel Platz ein. Äußere Faktoren, Systeme, ne? Fragen wie Kita, Schule, Kinder und Lebensqualität, Einkommen. Das wirkt für mich wie so ein ganz großer Topf an Problemen, die dazu führen, dass Leute das so empfinden.
Ja, also man muss wahrscheinlich wirklich echt unterscheiden, ne? Was sind die Berufsfelder, wie haben sich da auch die Situation verändert. Wobei ja natürlich ein Faktor, also diese berühmte Verdichtung, wahrscheinlich für ganz viele Berufe gilt. Also wir haben in der Redaktion vorhin auch diskutiert, die Paketboten, die man sieht, ja, die es ja in dieser großen Zahl früher auch gar nicht gab, weil die Leute nicht so viel bestellt haben, mit was für einem unglaublichen Affenzahn bei geringer Bezahlung, die eben durch die Städte rauschen müssen, damit sie überhaupt ihren Stand kriegen. Im Vergleich zum Briefträger früher bei der Deutschen Bundespost war es wahrscheinlich ein bisschen gemütlicher. Da konnte man mal schön am Zaun reden und quatschen. Aber auch in den akademisierten Berufen, ja, also wo wir merken, ach, hier nochmal eine Aufgabe, Digitalisierung dazu. Ich kenne das von manchen Kolleginnen und Kollegen, die sie wahrscheinlich dann noch sehr viel besser kennen aus Wochenzeitungen, ja, die gesagt haben, ach Mensch, früher, da hatten wir einmal die Woche Redaktionsschluss und jetzt muss man eigentlich auch die ganze Zeit online mitdenken und das ist ja nur so ein Beispiel für viele Berufe, wo es sowas gibt.
Ja, absolut, und das ist ja auch eher dann die Frage, wie die Leute, die diese Arbeitnehmer aufteilen, die Kapazitäten irgendwie einberechnen. Ne? Das braucht eigentlich immer mehr Leute in allen Sektoren und vor allen Dingen auch nicht diesen individuellen Druck. Das Paketbotenbeispiel ist eigentlich ein ganz gutes, weil die ja auch am Ende des Tages, wenn sie ein bestimmtes Pensum nicht schaffen, finanzielle Einbuße machen müssen. Also das heißt, man hat dauernd immer so individuellen Druck, man verliert Geld, man verliert sozusagen dann an Lebensstandard, wenn man die Arbeit nicht komplett ausfüllt oder auch dieses soziale Ansehen, das ist ja auch ein sehr westliches Ding, ne? Also wer sich bei der Arbeit aufgibt, das ist irgendwie erstrebenswert und so sollte man bei Kollegen gesehen werden, das kennen wir auch aus dem Journalismus, um ehrlich zu sein, je mehr und noch mehr Schichten und vielleicht noch einen Text und noch irgendwas ne, exklusiv rauskriegen, das gilt ja für alle Berufe und das ist, glaube ich, auch einfach so eine toxische Arbeitskultur, wo man als Gesellschaft wahrscheinlich rangehen muss und sagen muss, okay, wie definieren wir da eigentlich gutes Leben und gutes Ansehen?
Tja, aber wie definieren wir das? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Ist das schon alles so stark individualisiert, dass da jeder diesen Kampf alleine führt und führen muss und am Ende dann halt häufig sich den Gegebenheiten beugen muss?
Naja, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig in der Gesellschaft, in der das eigentlich vielen klar ist, sich trotzdem von dieser Norm zu lösen, weil man damit ja auch sozialisiert wurde. Ne? Also auch ich bin mit diesem Gedanken so, ich habe auch Tage, Wochen, da sind es irgendwie 6 Tage und eigentlich ist es zu viel, weil man merkt, man hat nicht so viel Ausgleich.
Also sind Sie nicht, ich habe ja Ihren Jahrgang schon verraten, also das Klischee würde jetzt sagen, ne, so Work-Life-Balance total wichtig und Wochenende gerne nicht und ne, Sie kennen die Stereotype ne, über die Generation.
Ja, es gibt ja auch mal dieses, ne, die Generation Z, also meine Generation möchte die 4-Tage-Woche und der ist Arbeit nicht mehr so wichtig und Teilzeit. Ich bin halt so nicht aufgewachsen, auch mit dieser Arbeitsmoral nicht und merke auch, dass es mich eigentlich erfüllt. Also es ist so, ich bin dem Kapitalismus an der Stelle wahrscheinlich verfallen, aber trotzdem muss man halt da überlegen, okay, schafft man es, sich aus dieser gesellschaftlichen Norm rauszubrechen, ohne was dabei zu verlieren. Also ob das jetzt Status ist oder auch Geld, ne, oder ein Karriereweg, den man eigentlich eingeschlagen hat, weil viele Karrierewege sind halt ausgelegt darauf, dass man Überstunden macht, dass man mehr da ist, dass man sich mehr aufgibt, weil man dann auch dementsprechend befördert wird. Das muss vielleicht auch außerhalb der LinkedIn-Blase stattfinden, wo das ja oft so ein großes Thema ist, weil das ja für Systemberufe oder Pflege oder so, wo dann auch Arbeitsfachkräftemangel etc. dazukommt, auch wahnsinnig schwierig ist, dann umzusetzen.
Ja, also Sie sagen es, ne? Also in solchen Berufen, wo halt klar ist, wenn ich nur 4 Tage Woche mache, dann ist da halt einfach niemand auf der Station. Ja. Ne? Also da ist ja auch viel Arbeitsethos dahinter bei ganz vielen Menschen, die sagen, ja klar, wenn wir den Fachkräftemangel jetzt haben, wenn wir eben den Dienst nicht besetzen können, dann mache ich eben nochmal eine Schicht mehr.
Genau, weil Leute vielleicht dann auch sterben oder keine Behandlung bekommen oder, also es ist ja dann, ist ja nochmal eine moralische Frage, was man da eigentlich für einen Beruf hat.
Ich finde auch interessant vor dem Hintergrund, also zwischen dem, was man erleidet und was man sich auch wünscht. Ne? Also diese Thematik Homeoffice ist da ja sehr interessant. Ne? Also wo diejenigen, die das machen können, ist es ja auch berufsabhängig, aber es sind ja gar nicht so wenige, wo das mittlerweile geht, wo sich das auch etabliert hat, was viele sehr genießen. Und dann kommen sie eben 1-2 Tage dann doch in ihr Büro und stellen fest, ach, das ist ja gar nicht mehr so schön wie früher. Ja, man redet nicht mehr. Möglicherweise ist die Kantine zu oder total stark eingeschränkt. Ja, immer mehr Arbeitgeber denken ja auch angesichts der Tatsache darüber nach oder haben das schon umgesetzt. Ich glaube, ich war mal bei Ihnen in der Redaktion zu Besuch hier in Berlin. Da gibt's auch keine personalisierten Büros mehr, ne?
Nee, aber da ist sozusagen dieses gemeinsam Sitzen schon etwas, also dass man ins Gespräch kommt, weil wir auch merken, Journalismus funktioniert schon besser, wenn man mit Kollegen auch mal streitet in der Mittagspause. Ne? Ja. Das ist ja auch verloren gegangen in dieser Zeit. Aber andererseits ist Homeoffice natürlich, man wacht irgendwie entspannt auf. Man kann sich eigentlich in Pyjamahose an den Laptop setzen und kann dann viel klarer in die Arbeit starten, als dass man irgendwie vielleicht eine Stunde Arbeitsweg hat. Also es hat alles sein Pro und Contra, aber ich glaube, die Balance dazwischen muss man schon wahren, um auch eine gute Arbeit und ein gutes Miteinander gewährleisten zu können.
Ja, dann wollen wir mal schauen, ob diese Kurve, ob das jetzt eine nach immer weiter unten gehende Kurve ist, die Arbeitszufriedenheit, oder ob das jetzt mal ein Ausreißer nach unten ist. Das ist auf jeden Fall der Stand der Arbeitszufriedenheit, den wir hier heute besprochen haben. Wir sprechen über das, was heute wichtig ist, mit Yasmin Embarek, nicht nur Journalistin, sondern auch Buchautorin. Ihr jüngstes Buch heißt Protest, handelt vom Protest. Ja, und das führt mich zu der Frage, wenn ich auf das schaue, was gestern im Bundestag passiert ist, als Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, gesprochen hat, sich da abzeichnete als Bild, nämlich an den beiden Rändern des Plenums sah man Leere, dort, wo normalerweise die Abgeordneten des BSW, des Bündnis Sahra Wagenknecht, sitzen, war kein Abgeordneter da, wo die AfD normalerweise sitzt, saßen, ich glaube, noch so 4 Abgeordnete. Und jetzt gibt es darüber sehr viel Verärgerung. Also viele sprechen vom Skandal. Man könnte aber auch sagen, ist das eine Protestform, die es halt im Parlamentarischen gibt? Wie sehen Sie das?
Das kann man als Protestform auslegen, aber es ist durchaus respektlos, weil es Parlamentarier sind und man hat sich mit dieser politischen Realität auseinanderzusetzen. Man kann ja schauen, wo man klatscht oder was man vielleicht danach der Presse sagt oder als Pressemitteilung rausgibt. Aber ich finde das Fernbleiben schon ziemlich respektlos, weil das Signal, das dahinter steht, ja auch in Teilen respektlos ist und damit ja auch sehr viel Politik gemacht wird und Wahlen gewonnen werden mit diesem Motiv, nämlich dieses sehr pro-russische Ambiente, was damit schwingt. Und deswegen würde ich schon sagen, das Fernbleiben, das hätte nicht sein müssen.
Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, weil es ist ja nicht so, dass man stehende Ovationen mitmachen muss, dass man an jeder Stelle applaudieren muss. Ja. Ein Parlament ist ja ein Ort der Auseinandersetzung. Gut, es gab nun danach keine Debatte und keine Aussprache in dem Sinne. Man konnte sich da jetzt nicht mit Volodymyr Zelensky als Sahra Wagenknecht streiten. Klar, stimmt, aber das Parlament in dem Sinne eigentlich auch nicht zu nutzen als Ort des Austausches, ist es eigentlich schade.
Total, vor allen Dingen, also der Punkt, der politische, der dahinter steht und den ja auch einige Wähler bewegt hat am Sonntag anscheinend, nicht, dass man irgendwie vielleicht mehr auf Diplomatie setzen möchte und dass man Waffenlieferungen kritisch sieht, das ist ja ein demokratisch legitimer Standpunkt. Man kann über das Moralische streiten und ich glaube, es hätte zumindest Bündnis Sahra Wagenknecht besser gestanden, hätte man da vielleicht ein bisschen mehr Konfrontation gesucht oder den Punkt besser gemacht, weil so hat es sowas wahnsinnig Kindisches und zeigt auch eher so eine Ebene, dass man überhaupt nicht miteinander sprechen möchte. Und dann, das hat ja dann auch nichts mehr mit Demokratie zu tun in dem Sinne.
Wobei, und jetzt müssen wir uns dann wahrscheinlich hier auch redaktionell in die Nase fassen, jetzt rein journalistisch und öffentlichkeitsökonomisch natürlich ein super Move. Also diese 10 Abgeordneten, wenn die da gesessen hätten und auch nicht geklatscht hätten, hätte wahrscheinlich kaum jemand bemerkt. Ihre Abwesenheit hat man bemerkt. Jetzt reden wir drüber. Ne? Also jetzt mal nur bezogen auf BSW, gilt natürlich auch für die AfD.
Ja, total. Aber bei Parteien hat es dann durchaus etwas Populistisches, das ich dann einfach sehr unseriös finde. Ich finde den Punkt, den sie da machen, und darüber kann man ja durchaus diskutieren, wie man außenpolitisch damit umgeht, mit den Hilfen, die an die Ukraine Ukraine gehen mit den Waffenlieferungen, weil es ja viele Leute in diesem Land auch beschäftigt und eine Mehrheit ja durchaus zwischendurch gegen die Waffenlieferungen ist. Das heißt, da kann man ja eigentlich ein mehrheitspolitisches Thema aufgreifen und auch medial bespielen. Und ich glaube, dass Sarah Wagenknecht wahnsinnig viel Bühne hat in journalistischen Medien Orten und Talkshows, dass sie das und ihre, also dass die Partei das da nicht gebraucht hat. Bei der AfD ist nochmal eine andere Frage, weil ich da glaube, dass die Art von Populismus und Demokratieverständnis nochmal ein ganz anderes ist. Da würde ich gar nicht tiefer reingehen, dann sollen sie halt fernbleiben. Mhm. Aber es ist ja schon interessant, wie diese vier Abgeordneten da saßen und einer übrigens auch einmal geklatscht hat. Und das ging dann durchaus viral auf der Plattform X.
Aber genau, und das ist doch eigentlich das Schöne im Parlament, wenn das Parlament funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass jemand spricht und man ist vielleicht eher skeptisch und sagt, nee, ich halte deinen Weg für falsch, und dann sagt er was, aber an der Stelle kann ich auch mal applaudieren. Also jetzt bin ich vielleicht gerade so unglaublich naiv und denke so, es wäre doch schön, wenn man sich so und miteinander politisch unterhalten würde, dass das immer denkbar ist, also dass man sich auch mal von einem Gegenargument überzeugen lässt.
Ja, also manchmal glaube ich auch daran, aber eher im pessimistischen Sinne, also das ist dann sozusagen der größte Erfolg, dass das mal ganz kurz passiert. Aber ob da noch mehr als Symbolpolitik dahinter steht, darüber kann man streiten.
Es ist ja gerade vom Timing her nicht ganz einfach, was da alles stattfindet. Also der Zusammenhang auch mit diesem Auftritt von Volodymyr Zelensky vor dem Bundestag ist ja die Wiederaufbaukonferenz hier in Berlin gestern begonnen. Heute läuft sie noch mit ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich dem zentralen Thema Unterstützung der Ukraine. Und das kurz nach diesem Wahlsonntag, wo wir ja nicht nur in Deutschland, aber auch in Frankreich beispielsweise gesehen haben, da haben jetzt durchaus die Parteien gewonnen, eben die Parteien, die dann nicht da waren im Parlament, die da eine ganz andere Vorstellung haben. Ne? Also das, gut, konnte man vielleicht, weiß ich nicht, hätte man das antizipieren können, dass das schwierig werden könnte, dass es ein schlechtes Timing ist, oder ist das nur manchmal so in der Politik?
Das ist manchmal so in der Politik, das ist ja durchaus länger geplant gewesen, aber es war gerade, glaube ich, für die Regierungspartei SPD ziemlich schwierig, das irgendwie zu verkaufen, weil bei der Wählerwanderung sieht man ja auch, dass sehr, sehr viele, die vorher SPD gewählt haben, jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht unter anderem wählen, wegen der Russlandpolitik. Und da jetzt nochmal sozusagen zu bekräftigen, dass man der Ukraine beisteht, was ich demokratisch natürlich persönlich wichtig finde, aber da zu signalisieren, okay, wir reden hier von Wiederaufbau, wir reden hier von Geldern, die gebraucht werden, vielleicht auch weitere Waffenlieferungen, damit das Territorium verteidigt werden kann. Das ist einfach natürlich politisch jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, weil es vielleicht viele, die nicht mehr SPD wählen, genau in ihrem Punkt bestätigt und vielleicht auch nicht mehr zurückbringt.
Ich weiß ja nicht, ob man das so sagen kann, Jasmin Mbarek, aber ob es eine Obsession ist, ein Kink, aber Markus Söder, der CSU-Politiker, Vorsitzende und bayerischer Ministerpräsident, beschäftigt sie, also ich sag's mal so, immer wieder.
Ja, es ist ein politisches Motiv, das mich begleitet, das stimmt.
Und es ist ja auch eine politische Person, die uns alle begleitet und die ja auch gerne mal hervorsticht durch klare Aussagen und Ansagen. Im Moment hat er gerade ein großes Thema und wir können ihn einfach mal selber sprechen lassen, das klingt so.
Dass die Union mittlerweile genauso führt wie die ganze Ampel, ist ein klares Signal dafür, für einen totalen Absturz der Ampel. Das ist ein totaler Absturz der Ampel, ein völliger Vertrauensverlust von SPD natürlich, aber auch von den Grünen. Es ist auch ein ganz klares Misstrauensvotum gegen den Kanzler. Olaf Scholz ist König Olaf ohne Land. Er hat keine Legitimation mehr. Es gibt kein Vertrauen der Bevölkerung in ihn. Und deswegen ist die logische Konsequenz Neuwahl, Vertrauensfrage und am Ende Rücktritt.
Also das sagt Markus, das ist eine Aussage vom Montag. Er war ja fast der Erste, ne, der mit dieser Neuwahlforderung kam.
Er ist vor allen Dingen März zuvor gekommen, um das in Unionssprech zu sagen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin von dieser These gar kein Fan. Ich glaube, als Opposition muss man diesen Take bringen, ne? Einfach als Kritik ist eine gute Bühne. Aber ich finde, die Europawahl als Basis dafür zu nehmen, die Arbeit einer Regierung zu kritisieren, die so weit führt, dass man zurücktreten soll. Er sagt ja auch am Ende, und dann Rücktritt. Vielleicht weiß er, wie das Misstrauensvotum ausgeht. Das wäre jetzt interessant zu wissen.
Also die Vertrauensfrage, ne?
Genau. Ich glaube, wenn die Ampel sich inhaltlich nochmal so streitet, jetzt wenn es um den Haushalt geht, dass man nicht auf eine Einigung kommt, dann kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht vorbei. Aber Ergebnisse einer Wahl nach 2 Jahren voller Krise zu nehmen als Anlass, da würde ich jetzt persönlich nicht mitgehen.
Ja, also insofern frage ich mich auch, ob das eine Opposition dann wirklich muss. Ne? Also mal klar, man kann sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann sagen, dass das Vertrauen weg ist und in der Tat scheint es ja auch so sein, dass diese Ampelparteien im Moment gerade nicht so wohlgelitten sind in der Bevölkerung. Das sagen uns ja auch die Sonntagsfragen zur Bundestagswahl. Aber dann wirklich auch die Konsequenz zu ziehen, denn das muss man ja auch mal durchspielen. Und ich meine, wir können das hier theoretisch durchspielen. In Frankreich muss man das ganz praktisch durchspielen. Was hieße das denn auch Neuwahl? Also was würde man da für ein Ergebnis kriegen? Wäre das ein Ergebnis, mit dem Deutschland leichter regierbar wäre?
Ich glaube, regierbar in irgendeiner Form wäre es schon. Vielleicht hätten wir dann eine Koalition auf einmal mit 4 Parteien, je nachdem, wie die Parteien abschneiden. Aber die Union als stärkste Kraft würde natürlich daraus irgendwie gut rausgehen. Und wenn vielleicht die SPD dann gerade doch noch 15% hat und eine FDP, dann hätte man eine Deutschlandkoalition oder so. Es gibt schon Modelle, aber ich finde als Ausweg immer dieses Neuwahlding, was bringt das einem am Ende des Tages? Die Probleme sind gleich und die Union weiß auch, welche Probleme es sind. Und die aktuellen sind ja sozusagen auch aus der Ära Merkel mitgebracht. Also die Russlandpolitik, Pandemie, postpandemische Wut, all diese Themen, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte so einen Puffer, wo man sich kurz nicht mit Themen beschäftigen müsste, weil man halt Wahlkampf verfrüht macht, der übrigens eh ab September kommt.
Wobei das ja auch eine schöne Interpretation ist, ja. Also ein Puffer, wo man sich kurz nicht mit Themen beschäftigen müsste, weil Wahlkampf ist, wo man ja idealerweise denkt, der Wahlkampf ist genau die Zeit, wo wir ernsthaft darüber reden, in welche Richtung soll es gehen, also Positionierung vornehmen. Aber ja, ich meine, Sie beschreiben die Realität, ne? In Wirklichkeit würde dann ganz viel ausgeblendet und vor allem, es würde nichts gelöst in der Zeit.
Ja, und ich glaube, ein Problem der Ampel ist, und ich glaube, damit hat auch Olaf Scholz anders gerechnet, dass sich die Frage rund um die Ukraine und Unterstützung und wie dominant dieses Thema in der Bevölkerung ist, dass sich das schnell erklären würde, sodass man vielleicht sich ein Jahr damit beschäftigt und dann halt mehr innenpolitische Schwerpunkte setzen kann. Aber dann hat man noch eine FDP, mit der man sich nie einigen kann, was das Thema Geld betrifft, obwohl es eine Kleinstpartei ist. Und so hat man, glaube ich, wenig von dem, was man eigentlich machen wollte, durchbekommen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt eine Neuwahl hätten, mit etwas Vorlauf, bis dann eine neue Regierung sich etabliert hat, sich wieder um den politischen Alltag kümmern kann. Das ist nochmal Zeit, die wir verlieren in Zeiten, in denen es eigentlich schon klare Führung braucht. Vielleicht kann die Bundesregierung das ja jetzt als Anlass nehmen, sich vielleicht mehr darauf zu konzentrieren, was sie gerade tut und nicht so viele Streitinformationen an die Presse weiterleiten.
Ja. Jetzt nochmal zu Markus Söder. Wir wissen natürlich, dass er immer zuallererst an das Land denkt, dann ganz weit dahinter an die Partei und eigentlich nie an sich selbst. Wenn er das jetzt vorschlägt, die Neuwahlen, er glaubt doch nicht ernsthaft, dass er dann der Kanzlerkandidat wird, oder? Das wäre doch ziemlich sicher Friedrich Merz.
Nee, das tut er nicht. Ich glaube, er spielt damit, dass Leute immer noch denken, er könnte es sein und dementsprechend auch die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz drücken kann, weil mögen tun die beiden sich, glaube ich, nicht wirklich. Aber realistisch gesehen wird er es nicht, das weiß er auch. Ich glaube eher, dass er vielleicht jemand sein könnte, der dann Hendrik Wüst oder so unterstützt, um einfach Merz die Bühne zu nehmen. Also ich glaube, personalpolitisch kann da noch viel passieren, aber Markus Söder, glaube ich, als der bayerische Landesvater, der uns auch mal in Berlin sagt, was Anbach ist. Die Rolle, die gefällt ihm einfach und die können wir ihm ja auch lassen, weil die hat er ja auch.
Ich wollte gerade sagen, wir lassen ihm die Rolle und lassen das wahrscheinlich besser erstmal mit den Neuwahlen. Aber in der Tat, die Haushaltsverhandlungen, das wird spannend, ob dann möglicherweise der Moment kommt, wo sich die Ampel ehrlich macht und sagt, das passt einfach nicht. Aber auch dann wäre natürlich auch, muss man ja auch nochmal verfassungstechnisch hier auch klären und erklären, in Deutschland ist ja gar nicht so automatisch ausgemacht, wie das in Frankreich einfach ist, dass man den Bundestag auflöst. Dann wäre erstmal die Aufgabe, es gibt ja möglicherweise auch andere Mehrheiten. Aber große Koalition unter Führung von Olaf Scholz, ich glaube, das...
Aber so oft wie Friedrich Merz im Kanzleramt war die letzten 7 Monate, wer weiß, was die da in der Hinterhand haben.
Wir werden es beobachten, Jasmin Embarek. Wir haben noch eine Studie heute, Jasmin Embarek. Die Arbeitszufriedenheit haben wir ja schon geklärt, geht nach unten. Und was haben wir jetzt für eine Aussage? Jugendliche in Deutschland sind wegen Krisen besorgt und aber dennoch optimistisch. Also eine etwas ambivalente Studie, was die Ergebnisse angeht, mit Blick auf Jugendliche in Deutschland, 14 bis 17 Jahre alt, wurden sie befragt im Rahmen der sogenannten Sinus-Studie. Da steckt unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung dahinter. Und da sieht man, ein ambivalentes Bild. Ich kann mal gerade zitieren, ja. Die Verunsicherung durch die schwer einzuschätzende Migrationsdynamik und die dadurch angestoßene Zunahme von Rassismus und Diskriminierung ist da ein Punkt. Es gibt aber auch eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Halt und Geborgenheit. Und da gibt es dann ganz hohe Werte für die Wertschätzung von Familie und dergleichen mehr. Und ich habe ja sowieso gedacht, Jasmin Embarek, Sie müssen uns das mal erklären. Was ist denn eigentlich, was ist denn der Stand der Jugend? Was ist denn mit der los?
Also ich bin ja schon auch noch 8 Jahre von dieser Gruppe entfernt.
Von der, ja.
Aber ich glaube, was wir hier sehen, und das ist, glaube ich, der Denkzettel, den wir so nach den letzten 5 Jahren Debatte Jung versus Alt auch bekommen, die Grundbedürfnisse und die politische Ambivalenz und die Denkfähigkeit dieser jungen Generation, die ist genauso groß und breit wie die der Älteren. Und ich glaube, dieses Framing, was junge Leute in den letzten Jahren erfahren haben und auch das Vergessen werden in der Pandemie. Das kann ja auch in 2 Arten von Extremismus ausarten, wie wir das auch über den Europawahlen jetzt gesehen haben. Und ich glaube, dieses Festsetzen auf Sicherheit, auf das tagespolitische Themen, diese jungen Leute schon betreffen. Erstens, weil sie es zu Hause mitbekommen, weil sie sind ja auch irgendwie die Kinder ihrer Eltern, die übrigens ähnlich wählen, auch ambivalent wählen. Und was man in der Schule so mitbekommt, dass man oft vergessen wird politisch, dass man kein Vertrauen hat in politische Institutionen, das spiegelt sich für mich jetzt so beim ersten Hören genau darin wieder.
Ja, deswegen spreche ich das auch an. In der Tat, sie sind weiter entfernt von dieser Gruppe der 14- bis 17-Jährigen, aber großes Thema war ja seit dem Wahlsonntag, was ist eigentlich mit den 16- bis 24-Jährigen, die Gruppe, die da ja nochmal in den Nachwahlbefragungen genauer betrachtet wurde, wo man sich ja so gewundert hat über diesen enormen Plusbalken für die AfD, Union und AfD mit jeweils 17% die stärksten Wählergruppen und die Grünen ganz massiv eingebrochen im Vergleich zu den vorherigen Wahlen. Und ja, aber wahrscheinlich ist das genau diese Illusion, die damals noch ganz stark genährt wurde, das ist doch ja, die Generation Greta, das sind doch die, die sich richtig Sorgen machen um die ferner liegende Zukunft. Und jetzt merkt man, na, es gibt halt auch berechtigte Sorgen, was die Zukunft gleich von sozusagen heute und morgen angeht. Ne?
Ja, weil sie auch sozusagen durch, also ich würde diese TikTok-These übrigens nicht stützen, dass sie nur, weil sie alle TikTok haben, immer die AfD geil finden, das stimmt nicht. Sie kriegen aber ambivalent damit, was in der Welt los ist und sind dementsprechend natürlich auch, wenn sie selber Probleme haben, viele Jugendliche wachsen in Armut auf, wissen auch, was Wohnungsmangel bedeutet, marode Schulen, diese populistischen Erklärungen, die dann im Umlauf sind, die kriegen die natürlich auch mit und können sich das dann damit erklären, weil man vielleicht auch politisch eine vergessene Gruppierung ist. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so wunderlich, wie das viele darstellen. Und ich befürchte auch, dass wenn man darauf jetzt wieder mit so einem, ja, es gibt so einen Moralismus, der jetzt schon wieder entsteht, ne? Warum wählt ihr so? Und dann gibt es auch so, warum wählt ihr die Union? Warum wählen junge Leute konservative Parteien? Dieses Bedürfnis nach, ne? Familie, Sicherheit und auf mich selbst besinnen, das ist schon was, was auch bis in die junge Generation durchsickert. Und ich glaube, das muss man politisch gerade sehr ernst nehmen und vielleicht auch diese Zahlen, wenn 14-Jährige schon sagen, sie sehen sich nach Sicherheit, Familie und haben Angst vor der Migrationskrise. Aber das muss ja irgendwo herkommen.
Wobei genau, also die Migration macht ihnen Sorgen, aber und da merkt man natürlich dann auch die postmigrantische Gesellschaft, in der wir leben. Einerseits in einem, ich würde sagen klassischen Sinne, Angst vor Migration, aber eben auch Angst vor einer Ausbreitung von Rassismus, vor Diskriminierung, weil das natürlich ja einfach auch viele junge Menschen erleben. Ne? Also wir haben ja die Zahlen, die sagen, dass im Prinzip so etwa ein Viertel der Jugendlichen selber eine Migrationsgeschichte hat. Heutzutage in Deutschland, in den Großstädten ist es noch viel mehr. Und dann kriegt dieses ganze Thema dann natürlich auch nochmal eine ganz komische eigene neue Mischung.
Ja, also ich würde auch noch hinzufügen, dass einige, die Migrationshintergrund haben, übrigens auch rassistisch sein können. Das ist manchmal auch nicht so klar. Es gibt auch irgendwie türkischstämmige Menschen, die sagen, sie wollen keine ukrainischen Flüchtlinge haben. Es gibt auch ukrainische Flüchtlinge, die haben Probleme mit nicht westlich aussehen, also nicht weißen Geflüchteten oder Migranten, die hier leben. Das heißt, da treffen einfach ganz viele Probleme, die sehr ambivalent sind, auch in diesem Schulalltag. Die kriegen Gewalt mit und all diese Dinge. Das merke ich auch bei meinem Bruder, der übrigens 18 ist, der mir ähnliche Probleme erzählt. Und wenn man untereinander spricht, fallen solche populistischen Ideen, warum das so sein könnte, auch da. Also es ist ein viel schnellerer Austausch und der Informationsfluss auch viel größer, als ich das Gefühl hatte, als ich 2017 Abi gemacht habe, weil da war natürlich groß Generation Greta und warum schwänzt du nicht am Freitag die Schule? Das war bei mir noch ein ganz großes Thema.
Ich mache das jetzt mal ein bisschen anonymisiert, ein Gespräch im Hinterkopf mit einer geschätzten Expertin auch hier in diesem politischen Berlin. Und die sagte, die einen 14-, 15-jährigen Sohn hat und die also fragte, na was ist denn da, also noch vor der Wahl, aber was ist denn bei euch los? Warum kamen denn eigentlich solche Ideen da wieder so einen starken Zulauf? Und ne, und Umwelt und Öko ist so gar nicht mehr so stark. Und er sagte, naja, weißt du, das mit den Grünen ist halt ein bisschen so, die sind halt so wie die Lehrer und wie ihr Eltern. Ne? Wir ahnen schon irgendwie, dass ihr recht habt, aber es nervt halt total, dass ihr es eigentlich immer besser wisst. Fand ich eine ganz schöne Erklärung.
Ist interessant vor allen Dingen, weil es ja dieses Narrativ von den belehrenden Grünen, was ja schon an Teilen durch Teile entkräftet wurde in den letzten 2 Jahren, ja trotzdem dahin durchsickert, ne, und dann irgendwie auch vermittelt wird. Vielleicht muss Robert Habeck noch mehr authentisch kommunizieren, um das auszuhebeln.
Ihr habt gerade gehört, Winfried Kretschmann hat jetzt schon mal mitgegeben, ich glaube in Table Media im großen Gespräch da bei den Kollegen im Podcast. Er hat schon die Lösung, also Doppelspitze weg, Robert Habeck nach vorne stellen und dann könnte das was werden.
Super.
Also schauen wir mal. Ja, ansonsten, ich meine, aber auch bezogen auf dieses Jahr, ist immer richtig besser wissen. Ich frage mich dann auch, was die politische Lehre daraus sein soll. Also soll man dann politisch sich letztendlich dümmer stellen und sagen, okay, wir wissen zwar, was wir eigentlich machen müssten, aber lassen das jetzt mal, weil wir das Gefühl haben, dafür gibt es gerade nicht genug Rückhalt. Also ne, Beispiel Klimapolitik, dann machen wir jetzt mal das Tempo, irgendwie drosseln wir ordentlich. Auch wenn wir wissen, dann reicht es aber halt am Ende nicht.
Nee, ich glaube, dass der Grundsatz, Menschen möchten einfach gut regiert werden und das spüren, also auch im System, also dass man da umsiedelt zwischen Sozialpolitik, Infrastruktur, das alles, was auch mit Klima im größeren Sinne zusammenhängt, dass man aber spürbar im Alltag den Leuten zeigt, dass sie gut regiert werden, auch Schülern, ob das der Umbau der Schule ist oder ein Ausbildungsgehalt, mit dem sie leben können dann im weiteren Verlauf. Ich glaube, da kann man an vielen Stellschrauben etwas machen.
Jasmin Embarek sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur, schlägt es vor. Gibt es mit denjenigen, die die Verantwortung haben? Wir haben vor allem heute gemeinsam beobachtet und eingeschätzt. Ich danke ganz herzlich für die Einschätzung heute. Und ich kann an dieser Stelle, denn morgen ist es schon soweit, die Einladung aussprechen. Kommen Sie nicht nur hören vorbei, kommen Sie ganz lebendig vorbei. Wir sind wieder im Berliner Humboldt-Forum. Albrecht von Lucke ist bei mir zu Gast, der Politikwissenschaftler. Und Sie können dabei sein. deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum ist die Adresse. Da finden Sie alle Informationen. Und für heute sage ich danke und tschüss.